my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind
Miro Ruff
und Sophie Lukassen.
Im ersten Beitrag berichtet Ralf Snorawa von einem Pressegespräch mit der Bundestagsabgeordneten Annette Savade. Thema ist die Verkehrspolitik im Land und auf Bundesebene.
Im zweiten Beitrag interviewte Jasmin Nöbel Susanne Ehrmann von der Bundesagentur für Arbeit. Thema ist der berufliche Wiedereinstieg.
Doch zuerst einmal die Nachrichten. Stuttgart. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat das Anhörungsverfahren für das Stuttgart 21 Grundwassermanagement abgeschlossen. Nun ist das Eisenbahnbundesamt am Zug, denn das Regierungspräsidium schickt den fertigen Anhörungsbericht an das Bonner Amt. Das Eisenbahnbundesamt ist die zuständige Genehmigungsbehörde, teilte das Regierungspräsidium mit. In dem Bericht hat das Regierungspräsidium nun die zahlreichen Planunterlagen, Einwendungen und Stellungnahmen ausgewertet. Nach sorgfältiger Prüfung sei das Regierungspräsidium zu dem Ergebnis gelangt, dass die Planänderungen dem Projekt Stuttgart 21 keine unüberwindbaren Hindernisse entgegenstellen. In dem Bericht habe das Präsidium aber auch deutlich gemacht, dass zahlreiche Nebenbestimmungen und Auflagen einzuhalten seien, betonte Regierungspräsident Johannes Schmalzel. Dies gelte insbesondere für die sogenannten Grundwasserströmungsmodelle. Diese will das Regierungspräsidium auch während des Baus überprüfen. Deshalb fordert das Regierungspräsidium von der Bahn, neben dem Grundwasserströmungsmodell ein zweites Prüfmodell zu betreiben. Damit will das Regierungspräsidium sicherstellen, dass die Daten der Bahn überprüft werden können. So soll insbesondere auch dem Schutz der Stuttgarter Mineralquellen Rechnung getragen werden. In Sachen Bahnhofsturm schickt das Regierungspräsidium eine Empfehlung an das Eisenbahnbundesamt. Sie bezieht sich auf die Fundamente des Turms. Das Eisenbahnbundesamt sollte zusätzlich prüfen, wie stabil der Bahnhofsturm im Untergrund gegründet ist. Der Anhörungsbericht wird im Internet veröffentlicht, und zwar auf der Homepage des Regierungspräsidiums Stuttgart.
Stuttgart. Der Untersuchungsausschuss ENBW-Deal hat seine Beweisaufnahme beendet. Dies teilte der Vorsitzende des Gremiums, der CDU-Abgeordnete Klaus Herrmann, mit. Der Abschlussbericht soll Ende April im Plenum des Baden-Württembergischen Landtags beraten werden, beschloss der Untersuchungsausschuss. Er fasste noch einen weiteren Beschluss. Er betrifft die Dokumente, die als Beweismittel dienten. Sie sollen dem Betroffenen, also dem früheren Ministerpräsidenten Stefan Mappus, nun zugänglich gemacht werden. Um welche Unterlagen es sich hierbei handle, prüfe die Landtagsverwaltung noch, sagte Herrmann. Zusätzlich erhalte Mappus sämtliche 71 Beweisanträge und die Protokolle der beiden jüngsten öffentlichen Sitzungen.
Stuttgart. Für Geschichtsfans gibt es ein neues Buch. Sein Thema ist das Kloster Maulbronn. Die Publikation hat rund 70 Seiten und bietet einen kompakten Einblick in die Geschichte des Klosters, teilte das Landesamt für Denkmalschutz in Stuttgart mit. Das Landesamt ist der Herausgeber des Buches. Die Klosteranlage in Maulbronn gilt als die besterhaltene Klosteranlage nördlich der Alpen und ist Weltkulturerbe. Das Buch über die Anlage kann kostenfrei bezogen werden über das Landesamt für Denkmalpflege.
Heilbronn. Der frisch gewählte Heilbronner Jugendgemeinderat hat jetzt sein Amt angetreten. Zum neuen Vorsitzenden wählte das Gremium den 17-jährigen Patrick Huhn aus Klingenberg. Seine erste Stellvertreterin ist die 15-jährige Antonia Priol aus Heilbronn. Zum zweiten Stellvertreter wählten die Jugendgemeinderäte den 16-jährigen Furkan Seel, ebenfalls aus Heilbronn. Per Handschlag verpflichtete Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach die Jugendlichen auf ihre neuen Aufgaben. Vom Oberbürgermeister gab es für den, so wörtlich, Rekordjugendgemeinderat bereits Vorschusslorbeeren. Nie zuvor habe es eine so hohe Wahlbeteiligung gegeben, fast 56%. Und nie zuvor habe es auch so viele Kandidaten gegeben. 61 Jugendliche hatten sich für den Jugendgemeinderat zur Wahl gestellt. Dem 9. Heilbronner Jugendgemeinderat gehören nun jeweils 10 Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren an. Der Jugendgemeinderat Heilbronn tagt einmal monatlich.
Schwäbisch Hall. 42 Jugendliche haben am Schreibwettbewerb der Kinder- und Jugendliteraturtage in Schwäbisch Hall mitgemacht. Das teilte das Kulturbüro in Schwäbisch Hall in dieser Woche mit. Die Jugendlichen kommen vorwiegend aus den Landkreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe. Aber auch aus Dusslingen und Berlin kamen einzelne Beiträge. Die Geschichten, die die Jugendlichen eingesendet haben, beginnen alle mit demselben Satz. Den hatte ihnen der Schirmherr des Wettbewerbs, Finn-Ole Heinrich, vorgegeben. Der Anfangssatz lautete: Man konnte hören, dass es ein Problem gab. Das zumindest verriet dieses unbekannte Geräusch, etwas war nicht in Ordnung. Laut Kulturbüro staunte die Jury über die vielen kreativen Geschichten aus den unterschiedlichsten Genres und Themengebieten. Die Preise werden am 21. März in Schwäbisch Hall verliehen. Haller Bundestagsabgeordnete Annette Savade ist eine von 13 Abgeordneten, die die SPD-Fraktion in den Bundestagsausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur entsendet hat. Vor kurzem stellte sie ihre Tätigkeiten im Bundestag bei einem Pressegespräch in ihrem Künzelsauer Wahlkreisbüro vor. Dabei wurde auch deutlich, dass die SPD in einer Koalition mit der CDU-CSU auf Bundesebene und einer Koalition mit dem Bündnis 90 Die Grünen in Baden-Württemberg auf Landesebene durchaus unterschiedliche Positionen künftig wird ausgleichen müssen. Das heißt, das Vermitteln wird wohl angeraten sein, will die SPD am Ende nicht als Verlierer an beiden Enden dastehen. Bei der Verkehrspolitik wird sich dies nicht so extrem wie auf den anderen Feldern auswirken. Das zeigt das Gespräch, das Ralf Snorawa für Focus Südwest mit der Bundestagsabgeordneten am Rande des Pressegesprächs führen konnte. Dabei ging es um grundsätzliche verkehrspolitische Ansätze, die nah an grünen Positionen sind, ebenso wie um Konflikte um die Autobahn A6, die der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Hohenlohe-Schwäbisch Hall, Christian van Stetten, künstlich aufgebläht hat.
Die SPD ist sowohl im Bund wie im Land regierungsbeteiligt. Sehen Sie, da Sie jetzt im Verkehrsausschuss mit dabei sind, sehen Sie da nicht gewisse Spannungsfelder, was jetzt den Straßenbau in Baden-Württemberg betrifft und was die Ideen für Verkehr vielleicht im Bund betreffen?
Also ich glaube, in bestimmten Bereichen sind wir uns da einig. Die großen Magistralen müssen ertüchtigt werden, hier bei uns auch im Wahlkreis und in Baden-Württemberg. Und ich denke, dass wir da auch mit der Landesregierung nicht ganz so im Clinch liegen. Es gibt in Detailfragen schon, aber dass wir da mehr Geld brauchen, da sind sich Bund und Land eigentlich einig. Und da müssen wir was ausbauen. Das heißt, also einmal der Straßenbau zum Teil, aber nicht jede Ortsumgehung. Und beim Schienenverkehr ist es so, dass da dringend was passieren muss. Und ich glaube, da sind wir sowieso uns einig.
Kann man da nicht skeptisch sein bei der Bahn, dass da auch ausreichend Geld vorhanden ist, um im Schienenausbau oder im Schienenumbau genug gerade für den ländlichen Raum zur Verfügung zu haben?
Also die Bahn hat ein Defizit an Geld. Da muss einiges nachgebessert werden, weil einfach die Infrastruktur eine ganze Zeit auch vernachlässigt worden ist. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie wir da möglichst viel Geld noch reinbekommen. Im Moment sind die Mittel begrenzt, das ist richtig. Aber bin mir noch nicht ganz im Klaren. Aber die Verhandlungen laufen ja jetzt erst mit dem Bundesverkehrswegeplan. Da gehört ja die Eisenbahn auch dazu.
Für mich ist natürlich hier das Zentrale Stuttgart 21, dieser Bahnhof, dessen Kosten immer weiter ins Endlose zu wachsen scheinen. Ob dann zum Schluss, wenn man zum Beispiel jetzt wie bei uns die Elektrifizierung oder Teilelektrifizierung von Strecken haben möchte, ob die Bahn dann nicht sagt, nee, machen wir nicht.
Also das habe ich ja schon vor vielen Jahren gesagt, dass zulasten des ländlichen Raumes Stuttgart 21, das geht nicht, denn Stuttgart 21 lebt davon, dass die Zubringerverkehre funktionieren. Und wenn wir die nicht haben, kann man das Projekt auch in die Tonne stecken und das geht nicht. Und deshalb müssen wir auch unsere regionale Verkehre ertüchtigen. Und da muss einfach Geld in die Hand genommen werden. Da werde ich mich auch dafür einsetzen.
Abgesehen von der Frage, dass man natürlich sehen könnte, wo das Geld herkommen soll, aber wäre da nicht so ein Ausweg zu sagen, man fördert auch die Privatisierung der Schiene in Zukunft?
Aber nur, wenn es nicht zulasten von den Gehältern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht. Denn das ist, wo können Sie sparen? Sie können vielleicht sparen in der Planung, also dass Sie vielleicht schneller, weniger Bürokratie haben. Aber man kann nicht sparen in der Qualität, denn ich kann nicht einen Billiganbieter machen. Wir haben die Probleme nämlich gehabt, dass wir billig gebaut haben und anschließend mussten die Reparaturen gemacht werden. Deswegen bin ich der Meinung, lieber den günstigen und wirtschaftlichen, aber nicht den billigsten nehmen. Das heißt, also da können wir also relativ wenig Geld sparen.
Ich meine jetzt zum Beispiel die Karlsruher Verkehrsbetriebe, die ja bis Öhringen mittlerweile gehen und dann ist diese noch nicht realisierte Elektrifizierung der Strecke bis Schwäbisch Hall zum Beispiel, was in Schwäbisch Hall ja der Oberbürgermeister gern gesehen hätte.
Also das sehe ich auch gern. Ich finde, dann man sollte schon die Option sich offen halten. Es gibt mit Sicherheit auch Zwischenlösungen. Und ich setze da auch auf vielleicht auch moderne Technologien, denn das Problem der Elektrifizierung sind ja die Tunnel nach Schwäbisch Hall, also ein oder zwei sind es. Und da muss man vielleicht möglicherweise andere Lösungen finden, dass man elektrifiziert, aber trotzdem die Tunnel noch benutzen kann und nicht ausweiten muss.
Wie sehen Sie es denn eigentlich mit der Privatisierung der Bahn? Das war ja immer mal wieder im Gespräch, gerade als die SPD auch den Verkehrsminister in der Großen Koalition stellte. Da hat sich aber nicht mehr viel bewegt. Wird sich da noch irgendwas tun?
Also ich glaube, der Börsengang der Bahn hat sich erledigt. Und das war ja auch unser Problem, dass da so viel Geld gespart worden ist und man eingeschränkt hat. Und da knabbern wir heute noch dran, dass man eben da die Infrastruktur nicht verbessert hat, sondern versucht hat, möglichst viel Geld rauszuholen, um die Bahn börsentauglich zu machen. Und das war ein großer Fehler.
Da stellt sich mir natürlich auch noch die Frage in dem Zusammenhang, gerade auch mit Privatisierung, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, zum Beispiel eben, dass die Schienen im Bundeshand bleiben und dann aber auf den Schienen sozusagen privatisiert werden könnte. Weil die Bahn wollte das ja als AG sozusagen die Schienen mit im Boot haben. Ne?
Ja, die Diskussion ist im Europäischen Parlament ja mit dem Eisenbahnpaket 4 ja immer noch in Diskussion. Ich habe heute Morgen gerade im Ticker gelesen, dass man sich da eventuell einigt. Aber die Details sind mir jetzt noch nicht bekannt. Also natürlich würde ich gern als Netzbesitzer und Betreiber beides machen. Konkurrenz belebt das Geschäft, aber nicht um jeden Preis.
Dann sind die Grünen im Land wahrscheinlich ganz im Gegensatz zur CDU, was den Straßenbau anbetrifft, natürlich mehr auf der Linie Erhalt geht vor Neubau. Wie sehen Sie das?
Das ist korrekt. Also wir müssen haben dringend was zu erhalten. Also Neubau, habe ich ja vorhin schon gesagt, nicht jede Ortsumfahrung, aber es gibt ein paar Dinge, die müssen, da wo einfach Lückenschlüsse noch notwendig sind. Da muss ich ehrlich gestehen, da finde ich es wichtiger, dass man bestimmte Orte wirklich entlastet, wo ein Teil, also Beispiel Schwäbisch Hall, Weiler Tunnel, ist für mich ein Projekt, was kommen muss, weil da einfach eine Belastung ist, die ist ungeheuerlich an der Stelle. Aber andere Stellen muss ich nicht unbedingt jede Ortsumfahrung haben. Und vielleicht auch Lösungen haben, die wir jetzt nicht so spontan einfallen. aber da ein bisschen innovativer denken, um die Menschen zu entlasten.
Große Einigkeit besteht ja sicherlich zwischen allen Parteien, zwischen allen dreien, Grünen, CDU, SPD, was den Ausbau der Hauptverkehrsachsen betrifft. Hier in der Region ist es die Autobahn 6 von Heilbronn nach Nürnberg, die ja noch zum Teil zweispurig verläuft. Warum kommt man hier nicht wirklich auf einen gemeinsamen Nenner?
Ja, das behaupten manche, dass man da nicht auf einen gemeinsamen Nenner hat, weil manche meinen, allein durch das Zauberwort PPP kriege ich das ganze Ding in den nächsten 2 Jahren gebaut. Das ist so falsch, sondern die Planungen müssen vorangetrieben werden und es ist eben über einige Jahre wahrscheinlich gar nichts passiert in der Richtung, auch wenn man es immer behauptet hat. Und man hat offensichtlich damals, als die Mauer gefallen ist, nicht bedacht, dass das die größte West-Ost-Verbindung ist, die wir haben und die in einem Umfang genutzt werden wird, was man sich so nicht gedacht hat. Da hat man einfach die Planung verpennt, muss ich so sagen. Und jetzt müssen wir die Lücken füllen und müssen jetzt eine Lösung finden, dass man möglichst rasch da hilft, dass der Verkehr, dass die Autobahn entweder ausgebaut wird und auch Zwischenmaßnahmen getroffen werden, dass nicht mehr so viele Unfälle da passieren.
Hauptproblem ist auf der Strecke ja, die sind zumindest eine der beiden Brücken, sowohl über das Jagsttal, die ist noch eine kleinere, sicherlich noch eher stemmbar finanziell, aber die große, glaube ich, immer noch Deutschlands höchste Autobahnbrücke ist die Kochertalbrücke. Und gibt es da überhaupt Aussicht, dass sich da je was zu einer sechsspurigen Ausbau bewegt?
Also das habe ich wohl, das hat mir der Bürgermeister von Braunsbach gesagt, dass die Kochertalbrücke schon eine Möglichkeit zulässt, da einen Ausbau zu machen. Die wird ja auch gerade saniert, also die wird ja ertüchtigt, dass eben eine höhere Belastung draufpasst. Und ich finde es, wenn die Brücke selber in Ordnung ist, ist es ja nicht das Problem, dass ich an der Stelle möglicherweise eine Verlangsamung des Verkehrs habe und dass man dann, weil da eben ein gewisses Nadelöhr ist, dass man da etwas langsamer fährt. Das muss möglich sein. Wichtig ist ja für die Transportunternehmen, dass der Verkehrsfluss läuft. Also dass ich nicht mal, 300 Stundenkilometer fahre, was ich nicht hoffe, dass er immer fährt, aber dass man sagen kann, ich komme von A nach B in dieser Zeit. Und dann ist es wahrscheinlich besser, ich reduziere die Geschwindigkeit und komme ohne Unfall durch, als wenn ich immer dieses Stop and Go habe.
Trotz des jahrelangen Einsatzes des CDU-Abgeordneten Christian von Stetten für diesen Wahlkreis, für den Ausbau dieser Autobahn hat sich nichts getan. Wir haben jetzt wieder eine große Koalition, wird sich diesmal was tun?
Ja, ich bin gespannt, inwieweit unser Einfluss, das würde ja dann mein Einfluss sein, wie der sich dann da auswirkt. Das können wir ja mal in 3 Jahren sehen, ob man da vielleicht schon ein paar Spatenstiche gesehen hat.
Ein beruflicher Wiedereinstieg überhaupt möglich? Nach Elternpause wieder zurück in den alten Beruf? Nach jahrelanger Pflege der Eltern wieder zurück zum alten Job? Ist es möglich, wieder normal zu arbeiten, auch wenn man lange nicht mehr beruflich tätig war? All diese und weitere Fragen werden in der Agentur für Arbeit Schwäbisch-Halltauer-Bischofsheim beantwortet. Es muss nicht der Wiedereinstieg in den alten Beruf sein, es gibt auch Möglichkeiten, neue Wege zu gehen. Etwa sich weiterbilden lassen oder neue Berufe erlernen. Susanne Ehrmann ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Sie gibt Frauen und Männern Tipps zur Durchführung und Planung bei der Rückkehr in die alte oder eine neue Arbeitsstelle. Dabei informiert sie auch über die Hilfen der Arbeitsagentur bei einem Wiedereinstieg. Zum Beispiel durch verschiedene Veranstaltungen, die jedes Quartal angeboten werden. Der nächste Informationstag findet am 1. März statt. Am 13. März gibt es eine Telefonaktion, bei der Fragen zum beruflichen Wiedereinstieg beantwortet werden.
Frau Ehrmann, was kann man sich unter einem beruflichen Wiedereinstieg vorstellen, beziehungsweise welche Hauptgründe gibt es für einen Wiedereinstieg in den Beruf?
Die Hauptgründe sind sicherlich, dass die Kinder aus dem Gröbsten heraus sind, dass sie in weiterführende Schulen gehen. Ich stelle allerdings fest, dass wir hier in der Region, was die Frauen betrifft, eine durchschnittliche Verweildauer in der Familienphase von durchaus 10 Jahren haben. Das heißt, Familienzeit heißt nicht nur Kinderbetreuung, sondern auch Pflege von Angehörigen.
Sie sprechen auch davon, dass Frauen mehr betroffen sind vom beruflichen Wiedereinstieg als Männer. Aber welche Gründe gibt es denn auch für die Männer?
Es sind nach wie vor 98% der Frauen, die in die Familienphase, in die Elternzeit gehen. Aber immer mehr Männer nehmen auch Elternzeit. Allerdings stelle ich da fest, dass das traditionell eher 3 Monate sind und nicht viele Jahre.
Und bei den Frauen kann das bis wie vielen Jahren sich hinauszögern?
Wir sind hier in einer eher ländlich strukturierten Region und da ist es nicht selten, dass die Frauen nach der Erziehung der Kinder ihre Eltern oder Schwiegereltern pflegen. Und ich habe durchaus Frauen, die sich nach 20 Jahren melden und den Wiedereinstieg planen. Und denen möchte ich auch Mut machen.
Wie kann man dann in einen Wiedereinstieg, wie kann man sich das vorstellen? Wie geht man da vor?
Wir gehen so vor, dass wir zunächst mal eine Standortbestimmung machen. Wo stehe ich? Kann ich zurück in meinen alten Beruf oder reichen die Qualifikationen gar nicht? Oder gibt es gesundheitliche Gründe, dass ich da nicht mehr andocken kann? Und ich nenne das auch, es gibt 2 Arten des Wiedereinstiegs, den sogenannten inneren Aufbruch. Das heißt, ich stecke mir erstmal die Ziele, was sind meine persönlichen Schwerpunkte, was ist die Rangfolge, kann ich davon ausgehen, dass mich mein Lebenspartner, meine Kinder unterstützt bei dem Wiedereinstieg, wie viele Stunden wöchentlich kann ich arbeiten, kann ich mir wirklich vorstellen, Familie und Beruf zu vereinbaren, ohne mich zu überfordern. Ja, was für Entlastungen habe ich? Wer macht Hausaufgabenbetreuung, Putzhilfe, Bügelhilfe? Wie ist die Betreuung der Kinder geregelt? Diese Frauen, die sich mit den Gedanken befassen, stehen noch am inneren Aufbruch. Und da helfen wir natürlich, diese Probleme zu beseitigen. Wenn es dann noch Hinderungsgründe gibt, diese Ziele umzusetzen, dann starten die Frauen den äußeren Aufbruch. Das heißt, sie werden sich konkret mit der Bewerbung auseinandersetzen und auch nach Stellen suchen.
Und was raten Sie Menschen, die es vielleicht nicht mehr schaffen, beziehungsweise eine Bewerbung verschickt haben, viele Bewerbungen verschickt haben und trotzdem nichts klappt? Was kann man denen für Wege noch öffnen?
Wir schauen natürlich gemeinsam die Bewerbung nochmal durch, ob es daran liegen könnte, dass die Bewerbung nicht den neuesten Standards entspricht. Aber ich rate natürlich allen auch, was die Arbeitszeit angeht, flexibel zu sein. Denn diese Traumstelle im Büro von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr ist schon wie ein Sechser im Lotto. Deshalb rate ich den Frauen, sich zu vernetzen, zu schauen, sich mit anderen Frauen, das habe ich übrigens früher auch gemacht, abzusprechen, was die Kinderbetreuung betrifft und vielleicht dem Arbeitgeber signalisieren, ja, ich kann auch meinen ganzen Tag oder Nachmittag, dann sieht die Situation schon viel besser aus.
Nun gibt es auch viele Veranstaltungen, die bevorstehen. Was kann man jetzt Leuten raten, die gerne wieder einsteigen möchten? Auf welche Veranstaltungen sollten sie gehen?
Also als Start würde ich immer die allgemeine Infoveranstaltung für Berufsrückkehrerinnen vorschlagen, weil hier bekommen Sie den ganzen Strauß an Möglichkeiten, den es gibt, nicht nur seitens der Arbeitsagentur, sondern auch seitens meiner Netzwerkpartner. Die nächste Veranstaltung, die allgemeine, ist am kommenden Montag hier in der Agentur für Arbeit von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Dann habe ich eine Serie schon vor vielen Jahren ins Leben gerufen, die nennt sich Bitz und Donna. Natürlich sind auch Männer herzlich willkommen. Das ist eine Serie, die hat jeden Monat ein Fachthema, den Arbeitsmarkt betreffend, zum Inhalt. Das kann das Thema Frauen und Rente sein, das kann das Thema Bewerbung sein. Wir haben jetzt, passend zum Internationalen Frauentag, am 7. März das Thema Veränderungen meistern über das Erspüren der Zukunft. Und ich denke, wenn eine Frau wieder anfängt zu arbeiten nach der Familienphase, ist es nicht nur eine Veränderung für sie selbst, sondern auch für die Familie. Und da gibt die Diplompsychologin Susan Barth Tipps, wie man mit diesen Veränderungen umgeht. Und da hoffe ich, dass die Frauen wertvolle Tipps erhalten. Dann gibt es eine Serie, die nennt sich 45+. Die haben wir letztes Jahr, 2013, gestartet und die hat sehr guten Anklang gefunden. Hier sollen Personen über 45, wo der Wiedereinstieg vielleicht etwas schwieriger sein wird, Tipps erfahren. Sehr nett ist, dass ich da als auch Anrufe bekommen von jüngeren 30-Jährigen, die sagen, machen Sie da eine Ausweiskontrolle. Ich sage dann einfach jeden, den das Thema interessiert, der ist herzlich willkommen. Diese Serie, die hat einen roten Faden. Es fängt an mit der Veranstaltung Beziehung ist alles, also das sogenannte Vitamin B. Nach wie vor ganz wichtig. Und es ist auch so, dass ein Drittel aller Stellen, die sind veröffentlicht in der Jobbörse, die hängen aus in der Zeitung, aber zwei Drittel befinden sich auf dem sogenannten verdeckten Arbeitsmarkt. Und das ist doch eine hohe Anzahl. Und in dieser Veranstaltung wollen wir einfach sehen, wie komme ich über das Vitamin B an diesen verdeckten Arbeitsmarkt. Dann geht es um die Bewerbungsstrategie, wenn ich die Stelle habe. Wie baue ich die Bewerbung nach den neuesten Standards auf? Wie sieht eine Online-Bewerbung aus? Und als dritte Veranstaltung in diesem Jahr geht es dann um die Kommunikation. Wie präsentiere ich mich im Vorstellungsgespräch? Wie gehe ich mit der Situation um, dass ich selbstbewusst mich vertrete? Und in dem Wort Bewerbung steckt ja das Wort Werbung drin, dass ich Werbung in eigener Sache mache.
Und dann gibt es auch am 13. März eine Telefonaktion, die sehr interessant ist.
Ja, die Bundesagentur hat auch eine Werbekampagne gestartet. Vielleicht haben Sie es schon gehört im Radio unter dem Motto, wenn nicht jetzt, wann dann? Und da sind natürlich als eine der Zielgruppen die Berufsrückkehrerinnen angesprochen. Denn ich denke, es gibt noch sehr viele, die nicht bei der Arbeitsagentur sich arbeitssuchend melden, aber durchaus mit dem Gedanken spielen, wieder einzusteigen. Und ich möchte die auffordern, sich zu melden an diesem Tag unter einer Hotline-Nummer. Das ist die 0800 4 55 55 00 am 13. März in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. Es ist für Sie kostenfrei, der Anruf. Die Frauen nennen bitte das Kennwort Frauenaktionstag und werden dann mit ihrer Beauftragten für Chancengleichheit verbunden. Es geht um Themen wie die Rückkehr ins Berufsleben, die Beschäftigung in Voll- und Teilzeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Teilzeitberufsausbildung und auch die vielfältigen Angebote der Arbeitsagentur wie die Wiedereinstiegslehrgänge, die wir auch dieses Jahr wieder anbieten. Jetzt im Frühjahr, die starten im April und Mai, also verpassen die Frauen auch nichts und dann wieder im Herbst.
Nun gibt es viele Menschen, die sehr lange nicht mehr im Beruf tätig waren. Was kann man da machen?
Es gibt viele Berufsrückkehrer, die, habe ich schon anfangs gesagt, eine lange Familienphase haben, weil eben in der Familienphase auch die Pflege von Familienangehörigen geleistet wurde. Da stelle ich immer wieder fest, und das wird mir auch von seitens der Arbeitgeber berichtet, dass diese Frauen eine ganz hohe soziale Qualifikation haben. Soft Skills wie Organisationsfähigkeit, Konfliktmanagement, Zeitmanagement, vernetztes Denken, ja, Entscheidungstalent, das sind ganz große, starke Eigenschaften, die bei den Arbeitgebern nachgefragt werden. Und ich möchte diesen Frauen Mut machen, sich wirklich mit Selbstbewusstsein. Die fachlichen Qualifikationen kann man über Anpassungsqualifizierungen erreichen.
Jetzt gibt es die Möglichkeit, früher nach der Geburt eines Kindes wieder in den Beruf einzusteigen. Das gab es früher nicht. Wie schaut es aus?
Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Als ich den Wiedereinstieg geplant habe nach der Elternzeit, gab es noch keine Tagesmüttervereine. Heute haben wir das Glück, dass es hier gute Netzwerke gibt, dass auch der Rechtsanspruch für die Betreuung von Einjährigen durchgesetzt wurde. Die Frauen haben hier bessere Möglichkeiten. Und aufgrund des prognostizierten Fachkräftemangels sind die Frauen auch ein wertvolles Potenzial für die Arbeitgeber. Und viele Arbeitgeber nehmen auch mittlerweile Geld in die Hand, unterstützen die Frauen finanziell bei einem Betreuungsplatz. Und deshalb stelle ich als Trend auch fest, dass die jüngeren Frauen in der Regel sehr früh von einem Jahr bis nach 3 Jahren Elternzeit wieder einsteigen.
war Fokus Südwest auf Radio Störfunk.
Redaktion und Moderation:
Sophie Lukassen,
Ute Bartels, Jasmin Nöbe, Ralf Norava und Miro Ruff.